Es freut mich, dass wir unser Studium, das wir über die Offenbarung begonnen haben, fortsetzen können. Und wir wollen noch mal kurz zusammenfassen, dass das Buch der Offenbarung zwar ein Buch mit 7 Siegeln beinhaltet, aber nicht wirklich ein versiegeltes Buch ist. Das heißt, mit Versiegelung meint man etwas, was nicht fassbar oder interpretierbar wäre. Wir haben in der ersten Stunde gesehen und ich habe versucht klarzumachen, dass der Maßstab für jede Interpretation das Gesetz Gottes sein muss, nämlich die Selbstlosigkeit. Die Selbstlosigkeit oder die Liebe ist definiert, dass sie nicht nach sich selbst sucht. Da Gott unabhängig und allmächtig ist, kann er der Einzige sein, der die Liebe ist und die Liebe auch produziert und sie jedem zur Verfügung stellt. Und so ist es selbstverständlich, dass jeder, der ihm nachfolgt, nicht für sich lebt, sondern zum Zwecke, der ihn Gott gemacht hat. Wir haben am Anfang gelesen, dass das Buch geschrieben wurde mit einem Zweck. Und wir haben in den ersten 3 Versen das ganze Buch letztendlich zusammengefasst, worum es geht. So, wir lesen es nochmal ab Vers 1, Kapitel 1. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in der Kürze geschehen soll, und hat sie gedeutet und gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, was er gesehen hat. Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. So, wenn alles aus dem Blickwinkel der Selbstlosigkeit betrachtet werden muss, dann ist die Frage, welches ist der Zweck dieses Buches? Und der Zweck ist die Offenbarung Jesu Christi. Aber kann ein Buch Jesus offenbaren? Kann ein Buch Gott offenbaren? Oder ist das nur eine Hilfe bei der Offenbarung? Eine Hilfe, so wie ein Bauplan, wenn man ein Gebäude baut. Aber im Bauplan ist das Gebäude ja noch nicht drin. So, der Zweck der Offenbarung ist klar. Die Offenbarung Jesu Christi. Die Frage ist nur, wer soll es offenbaren? Und wenn wir hier lesen, so sind es die Knechte. Die Knechte sind die Jünger. Ein Knecht ist quasi, wir würden das heute übersetzen, ein Angestellter. Einer, der diesen Auftrag bekommt, diese Offenbarung durchzuführen. Und diese Offenbarung haben die 12 Apostel bekommen und bis zur Wiederkunft sollen sie das bewerkstelligen. Dann ist das Endziel natürlich, dass das Licht an die ganze Welt kommt. Wenn wir unser Lektionsheft betrachten, für die, die es haben, dann kommt dort etwas hervor, was einem auffällt, wenn man die Dinge aus dem Blickwinkel der Selbstlosigkeit sieht. Da geht es anscheinend um Christus und seine Gemeinde. Geht es wirklich um Christus und seine Gemeinde? Oder geht es um den Auftrag, den Christus mit seiner Gemeinde erfüllen möchte? Und es geht um den Auftrag, weil Jesus hat einen Auftrag gehabt, als er mit Nikodemus sprach, dort in Johannes 3, Vers 16, wir alle kennen sehr wohl den Vers. Und er sagt dieses einem Mann, der Jude ist. Und er sagt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So, Gott liebt die Welt. Und er hat seine Jünger berufen, um der Welt Christus zu offenbaren. Das ist die Liebe des Vaters, der Welt darzumachen, darzustellen. So, das Endziel der Offenbarung ist das Licht an die ganze Welt bringen. Und da die Welt endet mit der Wiederkunft Christi und da die Wiederkunft Christi bis dahin alles erfüllt werden muss, gibt Gott in diesem Buch die Anweisungen für sein Volk, wie sie und auch einen Zeitplan das Licht an die ganze Welt bringen. Wer ist das ausführende Organ? Nun, die Knechte Gottes. Die Christengemeinde, die Jünger Jesu sind die, die Christus der Welt offenbaren sollen. Es steht nämlich hier nicht, selig ist der, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was drinnen geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Das heißt, wenn man nicht das Gesetz wieder zur Grundlage nimmt, um diesen dritten Vers zu interpretieren, möchte man sagen, selig ist der, der da hört die Worte dieser Weissagung und sie behält. Das ist so, wie wenn du ein Buch auswendig lernst. Aber sagt das, ist das die Seligkeit, dass man Wissen ansammelt, das man nicht nutzen kann? Das praktisch einem nicht hilft, dass man Dinge kennt? Und wenn ich so manche Kommentare der Offenbarung lese und mir durchschaue, dann muss ich sehen, dass man ganz kopflastig nur denkt. Man denkt, das ist eine theoretische Erkenntnis. Wenn das nur eine theoretische Erkenntnis sein soll, wenn die Seligkeit des Lesenden darin besteht, dass er etwas weiß und dass er etwas im Sinne hält, dann tut's mir leid, dann versteht man das völlig falsch. Die Seligkeit besteht darin, dass man forscht und hört, das heißt, wir werden sehen, das Wort hören kommt immer wieder vor, nämlich tut. Behalten kann man nur etwas, wenn man es ausübt. Wenn man etwas ausübt, so wie man eine Sprache verlernt, wenn man sie nicht wiederholt, wenn man sie nicht übt, so ist ein Wissen, das praktisch nicht nutzbar ist, sinnlos. Es ist eigentlich Müll, weil es führt ja nicht zum Handeln, es führt nicht zur Erfüllung des Menschen. Oh, es mag den Geist ein bisschen kitzeln, neugierig zu sein und etwas zu erkennen, aber diejenigen sind selig, die dieses Buch forschen, den Auftrag wahrnehmen und ihn erfüllen. Denn die Zeit drängt. Das ist der Auftrag. Das ausführende Organ in diesem Buch ist die Christengemeinde, die Jünger Jesu. Die benötigten Mittel sind die Verdienste Christi, sein Blut, sein Leben. Wir werden es sehen, dass er ist es dort im Heiligtum. Dort nutzt er die Mittel, die er auf dieser Erde gemacht hat, damit sein Volk, dem er den Auftrag gibt, erfüllt. Und die Quelle für alle Mittel ist Gott, der Vater. Es ist seine Liebe. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte. Gott möchte, dass die Welt erlöst wird. Es geht ihm nicht um seine Gemeinde. Natürlich ist seine Gemeinde sein Kleinod, wodurch er das Ziel hat, das Ziel, was er hat, erreichen will. So ist da natürlich eine enge Beziehung vorhanden. Aber es ist Gott nicht im Sinn, dass er sagt, ich und meine Gemeinde und das ist es. Nein, weil Gott lebt nicht für sich, so lebt auch die Gemeinde nicht für sich, sondern man lebt für das, dass man die Welt zu Gott bringt. Dass man der Welt Gott offenbart. Ich hoffe, dass uns das klar ist. Wir werden diese Folie jedes Mal haben, um uns klar zu machen. Dies ist ein Buch, das uns einen Auftrag gibt, das uns Anweisungen gibt, wie wir diesen großen Wunsch Gottes erfüllen, das Licht der Welt zu sein. Ich lese weiter, Johannes, den 7 Gemeinden in Asien, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von dem, den 7 Geistern, die da sind, vor seinem Stuhl. Und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge und Erstgeborene von den Toten und der Fürst der Könige auf Erden, der uns geliebt hat und gewaschen von den Sünden mit seinem Blut. Hier haben wir die Überschrift, wenn ich so sagen will, die Einleitung. Johannes hat die Offenbarung bekommen. Er hat sich während dieser Zeit Notizen gemacht. Und als er fertig war mit allen Notizen, hat er das Ganze zusammengeschrieben. Deshalb finden wir am Ende dieser Offenbarung in Kapitel 21, dass er den Auftrag bekommt, zu schreiben. Offensichtlich war das Buch damals noch nicht fertig. So, er bekommt zuerst die Vision, ihm werden die Dinge gezeigt und währenddessen nimmt er sich Notizen, wir sehen das, dass er aufschreibt und am Ende sagt Gott ihm, jetzt schreibe das Buch. Und so schreibt auch Johannes diese Einleitung, nachdem er das ganze Buch übersehen hat. Nachdem er weiß, worum es geht. Deshalb ist dieses Buch geschrieben an niemand anderen als an die 7 Gemeinden. An die, die den Auftrag Gottes haben, zu verkündigen. An sie richtet sich das Buch. Es richtet sich nicht an die Welt. Die Welt ist das Ziel, welches die Christengemeinde durch ihre Arbeit erreichen soll. Deshalb steht hier den 7 Gemeinden, Gnade sei mit euch. Wir brauchen Gnade, wir brauchen Kraft. Gnade ist Dynamis. Und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Wie ihr seht, wenn ich Gott zeichne, zeichne ich immer als ein Kreislauf. Er ist, der da war und der da ist und der da kommt. Und weiter steht, er ist das A und das O. Der Anfang und das Ende. Alles beginnt in ihm und alles muss zu ihm zurückkommen. So ist Gott und so hat er alles geschaffen, dass es in einem Kreislauf funktioniert. Und hier ist die Gnade von Gott und der Friede und da sind die 7 Geister, die da sind vor seinem Stuhl. Wir werden das finden noch, die 7 Geister. Es steht hier nicht nur ein Geist, sondern 7 Geister sind vor seinem Stuhl und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge und Erstgeborene von den Toten. Das heißt, was heißt der treue Zeuge? Er ist derjenige, der treu gewesen ist in seinem Zeugnis gegenüber der Welt. Er kam und hat den Vater offenbart. Und jetzt ist er der Erstgeborene, das heißt, er ist derjenige, der den Sieg errungen hat. Er ist der Erstgeborene, er ist die erste Neuschöpfung, die aus der Alten entstanden ist. Wir wissen das aus unseren Studien von letztes Mal, als Christus auferweckte aus dem Tod am Tag nach, also am Sonntagmorgen nach der Kreuzigung, da war er ein neues Wesen. Da entstand der neue Mensch, der aus dem Alten hervorkam. Aber hier ist ein völlig neuer. Er ist der Erstgeborene von den Toten. Das heißt, er kam und musste durch den Tod gehen, um diese alte Natur, die so zerbrochen war durch das, was Adam getan hat, die hat er neu geschaffen und ist der Erstgeborene von den Toten und der Fürst der Könige auf Erden. Das heißt, er hat zurückgewonnen die Herrschaft, die Adam verloren hatte. Der uns geliebt hat und gewaschen mit den Sünden mit seinem Blut. Ihr seht hier die Verdienste Jesu. Es ist sein Blut. Und hat uns zu Königen und Priestern gemacht vor Gott und seinem Vater. Demselbigen sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So, es ist deutlich, dass der Johannes diese ganze Zusammenfassung des ganzen Buches nur machen kann, weil er das ganze Buch schon kennt. Das heißt, er schreibt die Dinge zusammen, nachdem er alles kennt. Und hier fasst er zusammen in einigen Worten die ganzen Sachen, die wir hier zusammengefasst haben, Zweck, Zeitraum, Endziel und so weiter. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und die ihn gestochen haben und werden heulen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. So, das wird das Ende sein. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Ich, Johannes, der auch euer Bruder und Mitgenosse an der Trübsal ist und am Reich und an der Geduld Jesu Christi, war in der Insel, die da heißt Patmos, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses Jesus Christus. So, und jetzt fängt der Johannes an, seine Offenbarung zu erzählen. So, er war verbannt auf der Insel um des Wortes Gottes willen. Man hat es nicht geschafft, ihn zu töten, und so hat man ihn dann, damit man ihn mundtot macht, auf die Insel Patmos verbannt. Er war dort nicht freiwillig, es war sein Gefängnisort. Aber für Gott gibt es keinen Ort, wo sein Diener nicht erreichbar ist, und so kommt er, und er ist hier, ich war im Geist an des Herrn Tag. So, welches ist des Herrn Tag? Wo war er? Man könnte jetzt nur sagen, das war des Herrn Tag, könnte der Gerichtstag sein, aber hier ist er ja noch nicht im Geiste irgendwo im Gericht, sondern hier ist er in der Anbetung. Und es kann sich nur um den Sabbat sagen, weil die Juden hielten den Sabbat und sie wussten, das ist des Herrn Tag. Jesus sagte, ich bin ein Herr des Sabbats. Und Johannes, der immer mit ihm war und sehr gut aufgepasst hat, hat diesen Tag natürlich als seines Herrn Tag angesehen und war in Anbetung. Das ist das, wenn man sagt, er war im Geiste. Ja, er hat Gott im Geist und in der Wahrheit angebetet. Weil wir können ja nur Gott im Geiste anbeten. Und so ist Johannes hier am Sabbattag vor Gott und während er betet, hört er eine große Stimme als eine Posaune. Das heißt, das ist eine laute, deutliche Stimme. Die sprach, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch. So, hier bekommt er den Auftrag zu schreiben. Und wir haben es gesehen im 21. noch einmal. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es zu den Gemeinden in Asien, gen Ephesus und gen Smyrna und gen Pergamus und gen Thyatira und gen Sardes und gen Philadelphia und gen Laodicea. Und ich wandte mich um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich wandte, sah ich sieben güldene Leuchter. Und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der war eines Menschensohnes gleich, der war angetan mit einem langen Gewand und begürtet um die Brust mit einem güldenen Gürtel. Sein Haupt und sein Haar war weiß wie weiße Wolle als der Schnee und seine Augen wie Feuerflammen und seine Füße gleich wie Messing, das im Ofen glüht. und seine Stimme wie große Wasserrauschen und hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Angesicht leuchtete wie die helle Sonne. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen als ein Toter und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Schreib, was du gesehen hast und was da ist und was geschehen soll. Danach, das Geheimnis der 7 Sterne, das du gesehen hast in meiner rechten Hand und die 7 güldenen Leuchter. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter, die du gesehen hast, sind 7 Gemeinden. Soweit das erste Kapitel im Buch der Offenbarung. Die Frage, die wir uns auch letztes Mal schon gestellt haben, ist, warum verwendet Gott eine symbolhafte Sprache? Und wir haben gesehen, Gott verwendet eine symbolhafte Sprache, weil über die Zeit Worte sich verändern, Symbole nicht. Bilder und Symbole bleiben bestehen. Der Geist des Menschen wird gefordert, sich anzustrengen, muss nach der Bedeutung der Bilder und Symbole in der Schrift forschen. Er kann diese Bilder auch nur verstehen, wenn er ein Jünger Jesu ist, wenn er sich in der Materie auskennt. Deshalb erscheint hier Jesus als ein Priester in Priesterkleidung in dem Heiligtum, im himmlischen Tempel. Dort ist der 7-armige Leuchter. Der gab es schon im Alten Testament. Dort gab es die Dinge. Und jetzt verstehen wir auch, weshalb die Juden gerufen wurden. Sie wurden gerufen, ein Licht zu sein in dieser Welt. Und jetzt, wo die Juden versagt hatten in ihrem Dienst als Nation, hatte Gott ihn schon in klarer Voraussicht die 7 Gemeinden in sein Heiligtum eingebaut. Er, der das Licht der Welt ist, hat ja gesagt von sich, ich bin das Licht der Welt, sagt aber auch seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. So, er ist da. Er ist in diesem Heiligtum im Himmel, im himmlischen Tempel. Und man kann verstehen, das Bild, der sich auskennt, der sich nicht auskennt, versteht das Bild nicht. Aber er kann es ja verstehen lernen. So, Jesus ist im Dienstzimmer, wenn man so will. Und hier macht er und gibt er seiner Gemeinde, dem Leuchter, den er gerufen hat, dass er das Licht der Welt ist, die Kraft und die Anweisungen, wie es zu tun soll. Wir haben es ja deutlich gelesen, dass hier Anweisungen gegeben werden, dass Johannes schreibt an diese 7 Gemeinden. Und diese 7 Gemeinden, haben wir gesehen, sind die sieben Leuchter. So, in Johannes, in Matthäus 5, das kennen wir alle, da sagt Jesus sehr deutlich, in Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Es mag die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Schäfel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es denn den allen, die im Hause sind. Also lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Weil jedes gute Werk tut man aus dem Vater heraus. So, man wird nicht uns als Lichtträger preisen, sondern den wir darstellen, nämlich unseren Vater. Und das Licht ist nichts anderes als die Liebe. Die Symbolhaftigkeit des Lichtes und der Finsternis. Das Licht ist die Wahrheit. Die Finsternis ist die Lüge, ist der Selbstbetrug. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Es geht zwischen diesen zweien um Gegenseitigkeit. Licht und Finsternis haben nichts gemeinsam zu tun, sonst könnte das Licht die Finsternis nicht erleuchten. Sie könnte sie nicht verdrängen. Sie sind Gegensätze. Und Gott hat sein Volk gesandt, um die Welt aus dem Irrtum zu befreien. Aus dem Irrtum, in den wir hineingeboren sind, aufgrund des Fehlers der Sünde Adams. So, wir brauchen und müssen die Symbole verstehen. Und jetzt finden wir Jesus im Dienstzimmer mit seiner Gemeinde. Und von hier aus dem Dienstzimmer arbeitet er zusammen mit seiner Gemeinde zum Zweck der Erlösung der Welt. So, jetzt wird er beschrieben, wir haben es gelesen, die Haupt und Haare sind weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee. Wir werden gleich sehen, was das bedeutet. So, da ist ein Bild, weiß wie der Schnee. Die Augen sind wie eine Feuerflamme, wie die Helligkeit. Ja, Schnee ist weiß, weiße Wolle, es ist hell, die Feuerflamme sind noch heller. Dann die Füße sind gleich wie Messing, die im Ofen glüht. Dann die Stimme ist gleich wie großes Wasserrauschen. In der rechten Hand hat er 7 Sterne und aus dem Munde kommt ein zweischneidiges Schwert und das Gesicht leuchtet wie die helle Sonne am Mittag. So, das sind die Bilder, mit denen sich Christus im Dienstzimmer zusammen mit seiner Gemeinde auffällt. Was sagt sie aus? Er sagt ganz deutlich, ich bin der Lebendige. Ich war tot und ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Totenreichs und des Todes. Wenn Hölle geschrieben wird in der Bibel, meint es damit das Totenreich. Nicht, dass irgendwo irgendwelche Seelen in der Hölle irgendwo schmoren. Nein, es ist einfach das Reich, wo die Leute im Tode ausruhen. Und er hat die Schlüssel davon, das heißt, er kann sie lebendig machen, weil er das Leben ist. Er ist der Mensch geworden, der alle lebendig machen kann und alle lebendig machen wird. Die einen zum ewigen Leben und die anderen zum ewigen Tod. Und das ist das, wenn er kommt. Und darauf müssen wir hinarbeiten, um der Welt zu warnen. Deshalb sind die 7 Gemeinden der Leuchter. Wir werden sie im Einzelnen in den nächsten Stunden betrachten, um zu sehen den Auftrag, den sie haben. Aber Christus ist das Vorbild für sie. Deshalb sinnbildet das Weiße die Reinheit. Die Augen wie Feuerflammen sind nichts anderes als gerecht. Und wir werden sehen, dass dieses Buch ein sehr akkurates Gericht gibt. Klarheit. Seine Augen sind wie Feuerflammen. Das heißt, sie durchdringen alles. Nichts bleibt vor ihm nicht gesehen oder beurteilt. Seine Füße sind fest. Er weiß, er ist durchgeläutert, er ist durch das Feuer gegangen. Er steht fest und wird mit Festigkeit richten. Auch das ist klar. Seine Stimme ist majestätisch. Das Rauschen von vielen Wassern, das ist eine Stimme wie ein Donner, weil wenn wir den Donner hören, dann ist das so ähnlich wie das Rauschen von vielen Wassern. So würde ich das Rauschen von vielen Wassern als ein Donnern betrachten. Wir werden es noch sehen, es kommt häufig in der Offenbarung vor, dass man hört den Donner. Und der Donner ist ja nichts anderes als diese Bewegung des Wassers oder der Welle, die durch die Wolken geht nach dieser Entladung des Stroms. In seiner rechten Hand hat er 7 Sterne. Und wir haben gesehen, diese 7 Sterne sind die 7 Engel. Engel sind Boten. Das heißt, in seiner rechten Hand, das heißt, das, womit er arbeitet, das, wodurch er alles erfüllt, sind diese Boten, die geschickt werden an seine sieben Gemeinden. Sie sind, wenn man so will, seine Gehilfen, durch die das Werk an die Gemeinde kommen soll. Dann geht aus seinem Munde ein zweischneidiges Schwert. Was kann dieses Schwert sein? Es ist das Gesetz. Und die Bibel verwendet für Gesetz und für Wort dasselbe Wort. Weil das, was in der Bibel verwandt wird für Gesetz, das ist das, was Gott vom Sinai herabgesprochen hat, wo die Menschen sich gefürchtet haben wegen dieser Sache. Wir alle kennen Hebräer Kapitel 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer, denn kein zweischneidiges Schwert, das dringet durch, bis das es schneidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und keine Kreatur ist vor ihm unsichtbar, es ist aber alles bloß und entdeckt vor seinen Augen, von dem reden wir. So, wir sehen hier in dem Hebräerbrief im Kapitel 4, wo über Jesus gesprochen wird als der Hohepriester. Er ist es, und hier sieht man die Augen, ja, die alles sehen, die Gericht halten, und man sieht, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer denn ein zweischneidiges Schwert und dringet durch, bis dass es schneidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. So, nach dieser Beschreibung ist das Wort nicht irgendein Wort, nicht irgendeine wörtliche Erklärung, sondern hier geht es um das Gesetz. Nur das Gesetz ist zweischneidig. Das heißt, es macht den einen deklariert es oder findet es als gerecht und den anderen findet es als ungerecht. Das Gesetz ist das Mittel, wodurch Christus mit seiner Gemeinde an die Welt kommt. Wie könnte ich heute meinen Patienten etwas erzählen von Gott, hätte ich nicht sein Gesetz? Und dieses Gesetz schneidet durch Mark und Bein. Es ist ein Richter. Es macht uns bewusst, wer wir sind und wo wir uns verirren. Dieses Gesetz ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Der Salomo kannte das sehr schön und er schrieb damals schon in Kapitel 4 der Sprüche und er sagte, tu dieses Wort in dein Herz und bewahre es dort, so wird es für dich sein Leben und Frieden. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus geht das Leben. Dort, von dort kommt auch die Gesundheit. Dort ist Mark und Bein quasi als Folge dessen. Dieses Wort, dieses Gesetz ist das, was wir alle wissen müssen. Es kommt aus dem Munde Christi. Es ist das, womit er alles richten wird, was alles zum Guten und zum Bösen, dieses Gesetz, die einen rechtfertigt es und die anderen verdammt es. Deshalb ist es zweischneidig. So, und er ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Wir könnten darüber viel sprechen. Und dann ist natürlich die Wahrheit. Das Gesicht Christi, das helle Gesicht Christi ist die Wahrheit. Aber wir sehen, bei all diesen Bildern geht es um Licht und Finsternis. Es geht ja darum, dass aus der Finsternis das Licht kommen muss. Das Licht muss die Finsternis erhellen. Und ja, es gibt ein Gericht, was wiederum durch das Licht passiert, nämlich die einen nehmen es an oder die anderen bleiben da drin. Und ich lese noch einmal aus Johannes Kapitel 3 die Worte, die Jesus an den Nikodemus spricht. die so deutlich sind, nachdem er gesagt hat, dass Gott die Welt liebt und sagt in Vers 17, denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn selig werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr denn das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Arges tut, der hasset das Licht und kommt nicht an das Licht, auf dass seine Werke nicht gestraft werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt an das Licht, dass seine Werke offenbar werden, denn sie sind in Gott getan. So, ich hoffe, dass wir ein wenig Ordnung bekommen haben in die Begriffe, in die Symbole. Und wenn wir dann in den nächsten Stunden weitergehen und da kommen mehr Symbole dazu, mehr Bildersprache, dass wir aber wissen, wovon wir sprechen, wenn wir von Licht, von Wahrheit, von Gesetz, von Gericht, von, ja, all das muss uns klar sein. So, damit wir die Sprache verstehen. Und nicht nur verstehen, sondern wir wollen unter den Seligen sein, die diese Worte aufnehmen, umsetzen, und erfüllen das Licht und geben die Botschaft dieser Welt. Nicht durch Worte, sondern durch ein makelloses Leben der Liebe. Das wollen wir in der Offenbarung lernen. Das ist der Wille des Vaters. Das ist das, was der Sohn zur Verfügung stellt, damit die Welt erleuchtet wird. Und jeder, der zum Licht kommt, kommt in die Wahrheit aus dem Irrtum. Und jeder, der will bleiben im Irrtum, darf bleiben. Aber dann hat er keine Entschuldigung zu sagen, ich wusste es nicht. Um mich hat man sich nicht gekümmert. Ich bin in der Finsternis geboren und siehe da, niemand hat mir das Licht gebracht. Nein, am Tage seines Gerichtes wird niemand diesen Mund aufmachen können und sagen, ich wusste es nicht. Da Gott wird durch sein Volk, durch dich und mich, dieser Welt sein Wesen zeigen. Und es wird ein großer Segen sein für alle, die mitgearbeitet haben. Ja, ihre Seligkeit wird groß sein. Die Freude, den Auftrag beendet zu haben, wird fantastisch sein. Die 12 Apostel haben ihn begonnen und wir bringen ihn zu Ende. Möge uns Gott diese Gnade schenken. Amen.